Abend miteinander. Im Namen von UZH Alumni, vom Vorstand, darf ich Sie heute Abend sehr herzlich begrüßen zu dem erneuten, sehr gut besuchten Talking-Turm. Was ja auch uns nicht überrascht, natürlich zum einen wegen der Gäste, die heute Abend da sind, und zum anderen vom Thema her. Sie haben wahrscheinlich die tolle Publikation schon gesehen mit Köpfchen und KI. Also ein Thema KI, das im Moment so ziemlich top aktuell ist in aller Munde. Und die Veranstaltung wird durchgeführt von UZH Alumni in Kooperation mit UZH Kommunikation. Und selbstverständlich möchte ich auch verdanken einem Partner von dieser Veranstaltung. Das ist eine Bonuscard, die da mithelfen tut für die Durchführung. Jetzt wünsche ich viel Vergnügen. Besten Dank.
Ja, sehr geehrtes Publikum. Auch ich begrüße Sie zum Tag im Turm. Das Thema des heutigen Talks, wir haben es gehört, Köpfchen und KI, wie wir künftig arbeiten. Künstliche Intelligenz macht zurzeit Furore und sie wird die Art und Weise, wie wir in Zukunft arbeiten, verändern. Wie können wir von dieser Technologie, dieser neuen Technologie profitieren und wo ist auch künftig trotz KI noch Köpfchen gefragt? Und last but not least, geht uns angesichts neuer digitaler Anwendungen künftig die Arbeit aus? Diese und andere Fragen möchten wir mit unseren beiden Gästen heute diskutieren. Zum einen begrüße ich Abraham Bernstein. Er ist der Professor für Informatik und der Direktor der Digital Society Initiative der UZH. Die DSI, sagt man auch, in der Kurzform, ist ein interdisziplinäres Netzwerk von Forschenden, die Themen der digitalen Transformation untersuchen, unter anderem im Bereich Arbeit. Zum anderen heiße ich David Dorn willkommen. Er ist Ökonom und Professor für Globalisierung und Arbeitsmärkte an der UZH. David Dorn ist zudem auch Direktor des universitären Forschungsschwerpunkts Equality of Opportunity. Dieser Forschungsschwerpunkt untersucht interdisziplinär Fragen der sozialen und wirtschaftlichen Chancengleichheit. Das Gespräch wird von Thomas Gull und von mir, Roger Nickel, geleitet. Wir sind die Redaktion dieses UZH-Magazins, das Ihnen Claudia Rutsche eben auch gezeigt hat und das sehr zum Lesen auch über den Tag hinaus empfehlen ist.
Gut, vielen Dank, Roger. Wir möchten gleich einsteigen mit Ihnen, mit einer ein bisschen persönlichen Frage. Wir haben gesagt, Zukunft der Arbeit, wie verändert künstliche Intelligenz die Arbeit? Deshalb die erste Frage an euch. Wie sieht es bei eurer Arbeit aus? Braucht ihr KI und in welcher Art und Weise setzt ihr KI bereits ein?
Bei mir kommt das nur selten vor. Am meisten vielleicht im Arbeitsprozess ist das wichtig bei meinen Assistierenden, die für mich Daten analysieren. Und beim Programmieren, da ist KI inzwischen recht hilfreich. Wenn man da ein Programmierproblem hat, der Code nicht funktioniert, dann kann man da manchmal gute Antworten kriegen.
Also bei uns ist das sehr häufig im Einsatz. Ich meine, die Frage ist, was KI denn ist, aber der Spellchecker, ich behaupte jetzt mal, den verwendest auch du, das Grammatik-Checking und diese Schreibtools, die einem unterstützen, die Sprache zu schärfen, die sind sicherlich weit im Einsatz. Die neueren Tools wie ChatGPT glaube ich eher weniger. Ich glaube, es ist immer noch so, dass wir uns zumindest bei mir in meiner Arbeitsgruppe auf die eigene Intuition verlassen und nicht auf die nicht ganz immer ungefährliche Intuition von irgendwelchen statistischen Maschinen à la ChatGPT.
Was heißt das, nicht ganz ungefährliche Intuition? Machen Sie den Fehler?
Ja, also wir haben ja alle von diesen Fällen gelesen, von Halluzinationen, wie sie heißen, oder? Diese Maschinen sind ja, die machen statistische Vorhersagen, was wohl das allerwahrscheinlichste nächste Wort ist, und sie machen auch statistische Vorhersagen, was wohl das allerwahrscheinlichste Zitat ist, das man jetzt zitieren sollte. Und manchmal existiert dieses Zitat nicht, weil es nur wahrscheinlich ist, aber nicht existiert. Und deshalb muss man bedeutend aufpassen, wenn man diese Tools verwendet, dass man sich sicher ist, dass das eben nicht erfundene Inhalte sind. Sie werden immer besser. In früheren Versionen war das noch viel stärker so. Aber es ist durchaus so. Es geht hier um Statistik. Und Statistik hat falsch positive und wie auch falsch negative. Also es gibt Dinge, die herausgespuckt werden, die nicht stimmen, beziehungsweise Dinge, die das System vergisst.
Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Ihnen etwas serviert wurde, das offensichtlich falsch war?
Ja, ich kann da auch ein einfaches Beispiel geben. Vor einer Weile habe ich gedacht, als ich ein Paper geschrieben hatte, da wird es doch bestimmt schon Forschung gegeben haben, die eine bestimmte Frage untersucht haben. Da habe ich einen Kollegen, der viel häufiger ChatGPT benutzt, gefragt, du, kann ChatGPT auch ausspucken, was da so die bedeutenden Forschungspapiere sind zu einem Thema? Da hat er gesagt, doch, doch, das funktioniert recht gut. Habe ich das eingegeben und dann war eines der ersten drei Papers, die mir da als Referenz angegeben wurden, das hat vom Titel her auch richtig gut geklungen. Das Problem war, der angebliche Autor war ich selbst. Und deshalb wusste ich, dass es nicht stimmt.
Also es ist eben nicht gibt, oder?
Ja, der hat gesagt, also zu dem Thema, also David Thorn ist eigentlich bekannt, der wird wahrscheinlich sowas geschrieben haben zu dem Thema.
Genau. Aber David Thorn hat das nicht getan.
Aber es war nicht so.
Das musst du noch schreiben, das Paper. Das muss
ich
noch schreiben.
Und ich muss sogar zugeben, ich habe zwei, drei Sekunden lang habe ich gedacht, habe ich mal ein Paper geschrieben mit dem Namen, weil es klingt wirklich sehr plausibel, aber dann habe ich gedacht, nein, das war nicht so.
Gut, eben, also das andere, ja. Der andere Punkt ist eben, vielleicht wird man auch inspiriert für ein Thema dann irgendwie durch.
Ja, das, da müsste natürlich dann der Inhalt her und dann wird dann die Qualität sinkt dann schon sehr, sehr schnell, oder? Weil das sind eben Dinge, wie auch Avi sagt, dieses Halluzinieren. Im ersten Moment klingt das gut, aber dann, wenn man das so ein bisschen wirklich verarbeitet, dann merkt man, dass das nicht so wirklich stimmigen Inhalt hat.
Okay. Eben, KI, das ist so der große Hype. Es besteht eine gewisse Euphorie. Man hat auch manchmal das Gefühl, es ist anything goes, es ist vieles möglich. Eben, das Fantasieren, das wissen wir auch, das hört man auch immer wieder, dass da vor allem viel erfunden wird. Es ist, stehen wir da am Anfang, aber jetzt, wenn man diese Technologie, die ja Erstaunliches kann, neben dem Fantasieren, auch wirklich Sachen, die man brauchen kann. Stehen wir da angesichts dieser technologischen Entwicklung am Anfang einer Revolution der Arbeit? Was denkt ihr dazu?
Also ich denke ja, wobei Warnung, Informatiker sind sehr schlecht im Vorhersagen der Zukunft, oder? TJ Watson hat mal gesagt, es gibt einen Weltmarkt für vier Computer, einer der CEO, damaligen CEOs von IBM, deshalb Achtung, Vorhersagen von Informatikern sind gefährlich. Aber ich denke schon, ja, wir haben einen Durchbruch, den wir vor rund zwei Jahren knapp gesehen haben, der die KI ins Bewusstsein der breiten Bevölkerung gebracht hat. Und vorher war das nicht so. Es war nicht so, dass das eine Entwicklung ist, die völlig erstaunlich war für Spezialistinnen und Spezialisten, aber es ist jetzt im Bewusstsein der Leute, dass sie das kreativ einsetzen können. Und ich glaube, eine gewisse Beschleunigung der Kreativität, der Einsätze, die, wie man dies verwenden kann, ist jetzt im Gange. Und wir werden wahrscheinlich sehen, wie das auf völlig neuartige Art und Weise eingesetzt wird. Ich glaube, als weiteres Beispiel für uns an der Uni, das verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten. Der Standardtest, schreib mal ein Seminararbeit darüber. Der ist gestorben, oder? Ich muss ja dann überprüfen, stimmt diese Seminararbeit? Ich muss die lesen, ich muss alle Zitate überprüfen. Das waren jetzt zufälligerweise deine, oder? Aber es gibt ja so viele Publikationen, oder? Also ich glaube, da ist schon ein Wechsel im Gange. Der geschieht jetzt in der Schule, in der Lehre und der wird sich wahrscheinlich auch durch die Arbeitswelt durcharbeiten.
Okay. Hast du, zu überprüfen, ob da jetzt vor allem mit ChatGPT gearbeitet wurde, hast du eine andere KI, die dir das kontrolliert?
Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, oder? Also die KI, die überprüft, ob der Text von einer KI gespielt wird. Es ist ganz interessant, es gibt Algorithmen, die das verwenden, um zu lernen. Also da entwickelt man eine KI, die generiert Texte und eine andere versucht herauszufinden, ob das ein generierter oder ein echter Text ist. Mhm. Und die holen sich gegenseitig, wie Münchhausen, ziehen die sich da aus dem Sumpf raus. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also diese ein Teil dieser zum Beispiel Bildgenerierungsalgorithmen, die wir kennen, wo wir Texte eingeben und dann entsteht so ein Bild. Nicht die neuesten, die funktionieren anders, aber die ersten, die da rauskamen, haben genau diese Methoden verwendet, oder? Also ich glaube nichts daran, dass das ein gangbarer Weg ist. Wir müssen den Leuten Aufgaben geben, die sie nicht mit KI lösen können, wenn wir ihre Denkweise, ihre Denkfähigkeit testen wollen.
Ja. Ist denn jetzt das wirklich, das ist eine neue Dimension der Arbeit? Also man macht immer gerne diese Analogie zur industriellen Revolution, da hat die Maschine, die körperliche Arbeit ersetzt, das ist ja ein Prozess, der immer noch voranschreitet. Jetzt sagt man, die geistige Arbeit wird ersetzt durch Maschinen automatisiert. Ist das denn wirklich so, deiner Ansicht nach?
Also ich würde jetzt vielleicht eine leichte Gegenposition zu AVI einnehmen. Ich sehe da zurzeit keine Revolution. Ich bin einverstanden mit der Ausführung von AVI, dass eindeutig diese Technologie ganz enorm jetzt ins Bewusstsein der Menschen gekommen ist und das natürlich auch sicherlich zu neuen Anwendungen führen wird, weil die Leute überhaupt sich jetzt bewusst sind, dass sowas existiert. Aber ich denke gleichzeitig, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo es sich jetzt klar abzeichnet, dass da in großem Stil Jobs verloren gehen oder dass Automatisierung in einer Art und in einem Umfang erfolgt, der deutlich anders ist als die Automatisierung, die wir ohnehin schon in den letzten Jahrzehnten fortlaufend erlebt haben mit anderen Computertechnologien.
Also das heißt also nicht eine neue Qualität, sondern eher eine Fortschreibung eines Prozesses, eines kontinuierlichen Prozesses, der jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen noch beschleunigt
wird. Es ist interessanterweise schon so, dass es von der technologischen Grundlage her ist es ein Wandel. Es ist nicht die gleiche Technologie, die jetzt einfach noch leistungsfähiger geworden ist. Es ist schon eine andere Logik, wie die Geräte jetzt funktionieren. Aber es ist eben immer noch nicht so, dass man jetzt plötzlich diesen schnellen Sprung machen würde, wo die Maschinen einfach alles können, oder wie nicht von AVI, aber von anderen Leuten, zum Beispiel gestern in einem Artikel im Tagesanzeiger behauptet wurde, dass jetzt irgendwie KI zusammen mit Quantencomputern irgendwie innerhalb der nächsten 10 Jahre irgendwie die ganze Welt auf den Kopf stellen. Das scheint mir schon sehr unwahrscheinlich zu sein. Insbesondere, weil mich immer erstaunt, wie schnell die Leute vergessen, was vor 10, 20, 30 Jahren mal gesagt wurde über technologische Entwicklung. Die Leute haben zum Beispiel vergessen, dass es vor etwa 10 Jahren mal das selbstfahrende Auto gab. Ja, da war ich auf Panels, wo die Leute gesagt haben, also in 2, 3 Jahren gibt es nur noch selbstfahrende Autos auf der Straße. Alle, die Lastwagenfahrer, Taxifahrer, Busfahrer sind, die haben alle ihren Job verloren. Das sind mehrere Prozent der Beschäftigten in der Volkswirtschaft. Das wäre eine große Sache. Und dann hat man gemerkt, ja, ist eben doch nicht so einfach. Ja, diese Technologie, die zwar recht gut ist, aber von recht gut zu super gut zu gehen in der Technologieentwicklung, das ist eben oft ein schwieriger Schritt. Deshalb auch, wenn man jetzt sieht, dass die, wenn man jetzt ein bisschen spielt mit diesen ChatGPT und ähnlichen Modellen, da muss man auf der einen Seite als Nutzer sagen, manchmal ist es recht beeindruckend, wie gut das ist. Und viele Leute haben dann ein bisschen die Intuition, ja gut, die Tatsache, dass da manchmal auch ein bisschen Quatsch rauskommt, das können die Ingenieure dann schon noch schnell nächstes Jahr irgendwie korrigieren. Aber ob dann das wirklich so leicht ist, diese Fehler auszumerzen und dann solche Technologien so weit zu bringen, dass sie komplett zuverlässig sind, da würde ich ein Fragezeichen setzen.
Also ist auch eine Geschichte von Hypes, die dann diese Digitalisierung einschreibt, auch eben selbstfahrende Autos, großes Thema, dann die Ernüchterung bei KI vielleicht auch ein wenig, oder?
Auf jeden Fall, die allgemeine künstliche Intelligenz ist immer 30 Jahre in der Zukunft oder 20 bis 30 Jahre in der Zukunft, das sehen wir seit etwa 60 Jahren, oder? Sie ist immer in 30 Jahren, 20 bis 30 Jahren ist sie allgegenwärtig und das wird sie wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre sein. Mhm. Vielleicht verstehen wir eine gewisse andere Qualität. Ich glaube nicht, dass wir eine völlige Umkrempelung der Wirtschaft sehen. Aber du bist der Ökonom, nicht ich. Aber ich glaube, was sich verändern wird, wird die Zusammensetzung der Tätigkeiten sein, die wir haben. Also jeder unserer Jobs besteht aus einem Bündel von Tätigkeiten und die Art, wie dieses Bündel zusammengesetzt wird, wird sich verändern. Also ich mache jetzt ein Beispiel, eine Werberin oder ein Werber kann jetzt mehr Zeit damit verwenden, verschiedenste mögliche Alternativen einer Kampagne sich zu überlegen, weil die schnellen Skizzen, die kann sie jetzt erstellen durch ein Tool, das schnell irgendwelche Werbeskizzen von irgendwelchen Fotos generiert. Das ist eine qualitative Veränderung der Art und Weise, wie eine Werberin oder ein Werber arbeitet. Es bedeutet nicht, dass es ab sofort keine Werber mehr braucht. Es wird sich einfach die Art der Arbeit verschieben. Ich glaube, das ist etwas, was wir zu erwarten haben. Das ist etwas, was wir bei den Softwareingenieuren sehen. Du hast es vorher selbst gesagt. Aber das ist etwas, was wir bei den Softwareingenieuren schon seit 40 Jahren sehen. Es sitzt niemand mehr vor einem leeren Editor und beginnt ein Programm zu schreiben. Diese Zeit ist vorbei, seitdem ich studiert habe, oder? Und das ist schon ein, zwei Jahre her. Wir werden die Leute haben, sie werden sagen, schreib mir ein Programm, das das und das macht und dann haben sie einen ersten Wurf und an dem werden sie beginnen rumzufeilen und bau mir das noch ein und bau mir das noch ein. Aber die guten Softwareingenieure, die werden immer noch besser sein mit der KI als die schlechten Softwareingenieure. Und das ist auch das, was uns die Forschung zeigt in der Zusammenarbeit, oder? Es ist kein Ersatz. Es ist eine Verbesserung der Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit erzielten Fähigkeit.
Also über die Arbeit wollen wir nachher nochmal reden. Ja. Ich möchte jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, aber das hast du jetzt auch angesprochen, nämlich über die grundsätzliche Frage stellen, was KI denn heute eigentlich kann. Jetzt außer eben vielleicht falsche Zitate abliefern. Was kann sie denn heute und was können wir auch noch besser? Das hast du jetzt auch angesprochen. Die guten Software-Ingenieure sind immer noch besser als...
Also grundsätzlich ist es so zu sehen, dass wir in der KI mehrere Phasen haben von Methoden, die entwickelt wurden über die letzten 60 Jahre, seit es dieses Wort von KI, das übrigens entwickelt wurde, um auch einen gewissen Bass zu entwickeln, oder? Also das war auch ein, dass man zusammengekommen in Dartmouth und hat gesagt, wenn wir diesen neuen Begriff haben, distanzieren wir uns von anderen Forschern, die etwas Ähnliches machen, und dann haben wir ein gutes Wort, um unsere Forschung damit zu bezeichnen, oder?
Das funktioniert ja offensichtlich.
Das funktioniert mehrmals. Wir sind jetzt irgendwie in der dritten oder vierten KI-Welle, oder? Von Hype, oder? Es gibt Methoden in der KI, die wurden früh entwickelt oder zu Beginn entwickelt, die waren auf Reasoning, also auf Nachdenken, auf Reflexion bedacht. Und dann gibt es Methoden, die auf reine Reaktion bedacht sind, also die reaktiven Modelle. Und was wir heute mit ChatGPT, zumindest in den ursprünglichen Versionen gesehen haben, war eigentlich rein reaktive Modell. Ich schreibe einen Text rein, das ist meine Frage, und es versucht mir, die möglichst wahrscheinlichsten nächsten Worte vorherzusagen. Das funktioniert einfach mit Modellen mit 180 Milliarden Parametern und einem riesen Einsatz von Trainiermassen einfach so gut, dass wir alle sagen, oh, das ist aber cool, oder? Auf gut Deutsch gesagt. Und dann gibt es die Modelle, die wirklich versuchen zu planen und nachzudenken und logisch gewisse Schritte zusammenzusetzen. Und das sind aber andere Modelle. Und was wir sehen, ist, dass die einen das andere nicht können und die anderen das eine nicht gut sind. Und deshalb, ChatGPT ist sehr schlecht im Planen.
Das ist also reaktiv eigentlich, oder?
Nein, das ist ChatGPT ist reaktiv, ja. Genau, und ist nicht reflektiv. Es reflektiert nicht. Ja. Es ist nur so gut im Schachspielen, wie es die Züge im Internet findet und sagen kann, da hat jemand schon sehr gut auf diesen Zug reagiert. Es kann aber nicht mehrere Schritte vorausplanen.
Kannst du noch ein Beispiel mal ChatGPT, da können wir uns alle etwas vorstellen, genau. Darunter. Was ich mir weniger vorstellen kann, ein solches reflexives Modell. Was sind das für Modelle? Was kann man damit machen?
Also wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt nach Stäfa und ich weiß nicht, wie der ÖV ist und ich weiß nicht, wie ich zu Fuß gehen kann, dann würde so ein Planungssystem sagen, das Erste, was du machen musst, ist hier aus dem Uniturm rauskommen, Lift runter vor die Tür und dann kannst du entweder das Tram nach unten an den Bellevue nehmen, dann gehst du und nimmst den Zug raus oder du bestellst ein Taxi oder du gehst runter an den Habe. Also es versucht Schritt für Schritt eine Lösung zu erarbeiten. Also es versucht logisch diese Schritte zusammenzustellen, oder? Und das ist dann sozusagen ein reflektierendes Programm. Das versucht es mit logischem Schließen. Ein Beispiel dafür, das ist ja das, was jetzt den Nobelpreis in der Chemie gewonnen hat, das versucht logische Schritte, wie kann ein Protein zusammengesetzt werden aufgrund des Wissens, das wir haben. Also dieser Nobelpreis wurde für logisches Schließen in diesem massivsten Breite gegeben, oder? Und das eine kann das andere nicht gut und das andere kann das eine nicht gut, oder?
Und das heißt, diese reflexiven Modelle, die arbeiten auch nicht auf der Basis eben von probabilistischen Annahmen, also Wahrscheinlichkeitsannahmen, sondern sie schließen logisch.
Das war ursprünglich so, ja. Heute ist das anders. Wir kombinieren diese Methoden links und rechts so gut wir können.
Okay. Und wo stehen wir jetzt als Menschen? Wir können ja beides sehr gut, oder?
Also mehrere Nobelpreise in der Ökonomie wurden dafür gegeben, dass wir sehr schlecht in der Statistik sind, oder? Wahrscheinlichkeitsrechnung ist nicht unsere menschliche Stärke, oder? Aber wir sind schon nicht schlecht im Vorher. Also, oder was ist das nächste Wort? Die Schüler öffnen ihr. Da würde, glaube ich, die wenigsten hier im Raum sagen, Kernkraftwerk, oder? Als nächstes Wort, da wäre es wahrscheinlich das Buch, das Heft etc. Wir sind nicht schlecht darin, aber wir sind nicht sehr gut darin. Statistik ist nicht unsere Stärke. Auf der anderen Seite, im logischen Nachdenken, da verwenden wir sehr viele Kurzschlüsse und kurze Wege. Wir versuchen das abzukürzen, weil es ist anstrengend. Da sagen uns Psychologen, wir versuchen da Abkürzungen zu machen und Ökonomen. Aber wir sind relativ gut, diese Dinge irgendwie zu kombinieren, zu verwursteln und erstaunliche Resultate zu generieren. Mit sehr wenig Strom, oder? Also 2000 Kilokalorien. Im ChatGPT verbraucht im Training irgendwie 100 Millionen Dollar an Energie und an Daten, oder?
Also was wir uns jetzt eben auch noch überlegt haben, ob dann es wird immer davon gesprochen, wir haben jetzt von diesem reflektiven oder reaktiven Denken gesprochen. Kann denn KI überhaupt denken? Kann man das als Denken bezeichnen, was KI macht?
Kein Philosoph auf dem Panel, oder?
Nein, leider nicht. Das müssen Sie jetzt versuchen zu beantworten.
Was ist Denken?
Ja.
Also gut, jetzt gehen wir in diese philosophische Fragen. Was ist Denken? Oder?
Nur kurz.
Alan Turing, der einer der Gründer dieses Feldes war, und hat den Turing-Test begründet. Er hat das noch das Imitationsspiel genannt und er hat gesagt, eine Maschine kann denken, wenn ein Mensch sie nicht von einem anderen Menschen unterscheiden kann, oder? Das ist eine Art und Weise, wie man sagen kann, etwas kann denken, wenn es so agiert, wie wenn es denken könnte, oder? Es hört sich an wie eine Ente, es bewegt sich wie eine Ente, es muss eine Ente sein. Also sozusagen das übertragen auf diese Art und Weise. Ist das aber so? Kann das Ding denken? Da gibt es Gegenargumente von Searle, gibt es ein Beispiel eines Raumes, wo eine Person drin ist, die kein Chinesisch kann. Das heißt wirklich das Chinese Room, die Chinese Room Analogy, da ist ein Mensch drin. Die Person kann kein Chinesisch, hat aber ein perfektes Wörterbuch, das es dieser Person erlaubt, die chinesischen Anfragen drin zu matchen und die perfekten Antworten zu suchen. Und von außen sieht es aus, wie wenn innerhalb dieses Raums ein intelligentes Wesen ist, aber es ist reines Matching von Fragen auf Antworten. Ist es dieser Raum intelligent?
Ja, ist er intelligent oder nicht?
Ja, über das streiten sich die Philosophen, oder? Nicht ich als Informatiker. Ich weiß nicht, ob das eine interessante Frage ist. Ist es überhaupt wünschenswert, den Mensch zu emulieren, oder? Menschen machen genügend Fehler. Schauen Sie sich die Nachrichten an, oder? Ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort liefern möchte oder sollte.
Ja, du hast immer genickt, hast du das auch eine Meinung?
Ich habe da fasziniert den Kollegen zugehört und habe gedacht, zum Glück bin ich in einer Disziplin, wo ich mich nicht mit solchen Fragen abgeben muss.
Gut, Avi, du hast das Beispiel gemacht, wie jetzt zum Beispiel jemand, der in der Werbung arbeitet, irgendwie profitieren kann von solchen Systemen, wie er auch punkto Software oder wie man punkto Software schreiben, profitieren kann von solchen Tools. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, wie könnte man sich das vorstellen, diese Zusammenarbeit zwischen eben KI und Mensch, Technik und Köpfchen? Was siehst du da für eine Entwicklung? In welche Richtung geht das?
Also für mich, und das ist der reine, meine Meinung ist, es geht in Richtung, ich nenne es einfach Co-Kreation. Man hat dann irgendeinen Text, der wird dann oder ein Objekt, das generiert wird, da wird eine erste Version durch den Mensch und die Maschine, die werden das gemeinsam entwickeln und weiterentwickeln. Ich habe einen wunderschönen Film dazu, den kann ich heute nicht projizieren, aber da sieht man, wie jemand sagt, ich möchte gerne ein Unterwassergemälde eines U-Bootes in Wasserfarben Art und Weise generieren und beginnt da zu malen und die KI malt dazu und gemeinsam erstellen sie dieses Gemälde, oder? Also in sozusagen im Hin und Rück gemeinsam in der Erstellung dieses Gemäldes. Und ich glaube, in diese Richtung geht es. Das sehen wir bei den Softwareentwicklern, die sozusagen Dinge schreiben, die KI sagt ihnen, da hast du aber ein Sicherheitsproblem eingebaut und schlägt dann eine Alternative vor. Und dieses Geben und Nehmen wird kommen.
Es ist ein Ping-Pong.
Ja, ein Ping-Pong, aber ein paralleles Arbeiten an diesen Artefakten, an die wir erstellen. Ja. Ich glaube, so muss man sich vorstellen. Man nimmt dann diesen Text aus ChatGPT, schreibt dem um und ChatGPT passt dann den an. Oder nicht ChatGPT halt, was dann das immer für ein nächstes Tool ist. Und in der gemeinsamen Arbeit erarbeitet man sich dann die Resultate. Ich glaube, das ist die für mich eine sehr, sehr wahrscheinliche Zukunft. Und dann hat man auch den Vorteil, dass es muss nicht hundertprozentig korrekt sein, weil der Mensch ist ja noch da und hilft korrigieren, oder? Und hilft alinieren.
Jetzt ist es ja so, dass in der Universität Zürich wird ja auch mit virtuellen Arbeitsumgebungen geforscht. Also es gibt auch Labore hier, die eben schauen, wie Menschen mit Avataren zusammenarbeiten, also mit eben so KI hinterlegten künstlichen Menschen, Hologrammen sind das zum Teil, glaube ich, so in dieser Art. Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen, also dass wir in eine virtuelle Arbeitsumgebung uns hineinbegeben oder dass eine geschaffen wird um uns herum? Wie könnte man sich das in Zukunft vorstellen, wie so eine Arbeitsumgebung aussieht?
Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen will, ja. Oder? Ich arbeite ich gerne mit Menschen zusammen, ja. Aber wenn ich mir das vorstellen müsste, es ist ein Schritt, also wir haben jetzt das alle vor 3,5, 4 Jahren ein Realexperiment gehabt und erlebt, oder? Wir wurden alle dazu gezwungen, auf einmal von zu Hause aus zu arbeiten und haben die Leute nur noch viereckig auf dem Bildschirm gesehen, oder? Und was wir sie dann das erste Mal gesehen haben, hatten sie auf einmal eine dritte Dimension und wurden greifbar. Und was wir einfach sehen, ist, dass die Technologien immer besser werden, dass wir irgendwelche Brillen anziehen und das Gegenüber dreidimensional in dieser virtuellen Welt dann erleben und mit ihnen zusammenarbeiten. Ich denke mir, wir sind immer noch in dieser Welt, das heißt der Uncanny Valley-Effekt, dass es fast gut genug ist, aber so nicht gut genug, dass wir es nicht, das erschüttert uns, das ist irgendwie so, das ist aber unheimlich, oder? Diese Figur, die ist noch nicht gut genug, dass ich einfach das Gefühl habe, das ist jetzt, ich bin jetzt wirklich mit dieser Person im Raum, dafür ist die Technologie noch nicht gut genug. Aber ich glaube, wir müssen genauso, wie es uns heute total üblich ist, diese Online-Meetings zu haben, und wir sehr viel weniger die Frage haben, muss ich jetzt irgendwo hinfliegen oder muss ich jetzt kurz nach Bern für eine viertelstündige Sitzung? Nein, ich mache kurz einen Call, einen Videocall. Genauso wird es werden, dass wir diese Technologie besser werden und wir dann halt dreidimensional miteinander reagieren und in einem Raum miteinander sitzen, den es eigentlich gar nicht gibt, sondern der virtuell ist.
Und werden wir uns da wohlfühlen? Eben, du hast angesprochen, nicht unbedingt. Oder vielleicht wird das besser in Zukunft und man fühlt sich dann wohl?
Das werden wir sehen. Der Mensch, ich denke mir, der Mensch ist ein soziales Wesen und möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Aber es gibt Dinge, die einfach schneller und einfacher sind. Die sehr frühe Gruppenforschung, also da geht es darum, kann ich mit elektronischen Tools Gruppen effektiver machen, zeigt auf, dass es sehr, sehr gut ist, ein erstes Meeting face-to-face zu haben und danach, also wenn man das nicht hat, dann wird man nicht so effektiv wie die Leute, die sich ein erstes Mal sozusagen von Angesicht zu Angesicht sehen. Also ich glaube, es wird immer noch weiter eine Mischung aus diesen beiden Formen der Zusammenarbeit sein und die Frage wird einfach sein, wo auf dem Spektrum ist man gerne.
Jetzt Arnold von Zelderen, der das hier an der Uni macht, hat ja herausgefunden, dass diese Arbeit in diesen künstlichen Umgebungen, dass es mit dieser Zusammenarbeit auch mit dieser künstlichen Intelligenz, dass es die Menschen einerseits bequem macht, weil man nämlich einfach delegiert, eben mach mal eine schöne Zeichnung und schau mal, was rauskommt. Und man ist aber auch weniger zufrieden, weil man ja gerne selbstwirksam ist und gerne sieht, was man geleistet hat und das verschwimmt ja dann. Also wenn ich da ein bisschen zusammenarbeite, was hat denn die Maschine gemacht, was habe ich gemacht? Gleichzeitig ist es offenbar auch so, das ist auch ein Ergebnis, dass wenn je menschenähnlicher diese KI daherkommt, umso eher ist man bereit, ihr auch Credit zu geben. Also eher zu sagen, ah, du bist auch ein Co-Autor oder eine Co-Autorin meiner Arbeit. Ja, wie schätzt du das ein?
Also es erstaunt mich nicht. Also es erstaunen mich verschiedene Dinge nicht. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI noch sehr in der Forschung noch sehr umstritten ist, wie und auf welche Art und Weise steigert es die Produktivität des einzelnen Individuums oder die Produktivität der Gruppen. Wir haben zum Beispiel Forschung, die aufzeigt, dass Consultants, also aus der Firma BCG, also aktive Management Consultants, schneller sind, höhere Qualität liefern etc. Wir haben Forschung, das Ähnliches für Jus-Studierende aufzeigt. Wir haben auch Forschung, die aufzeigt, wenn die KI zu gut ist, aber nicht perfekt, dass dann das Team schlechter wird. Im HR-Bereich zeigt sich zum Beispiel, weil die Leute zu bequem werden, ja, die KI macht das schon richtig, einfach nur. Okay. Also das muss man sehr stark differenzieren und wir sind, glaube ich, noch am Punkt, wo wir nicht wissen, wie ein guter KI-Partner wirklich genau gebaut wird, dass wir die gemeinsame Produktivität so gut wie möglich steigern. Das Einsamkeitsgefühl, das scheint mir auch das Unzufriedenheitsgefühl scheint mir auch eine Fortsetzung zu sein dessen, was wir in verschiedensten Bereichen Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung sehen, schon ganz früh Leute, die häufiger online sind und weniger persönliche Kontakte haben, sind unter Umständen unzufriedener als Leute, die mehr persönliche Kontakte haben.
Gut, da müssen wir uns an neue Bedingungen, neue Beziehungen eben auch gewöhnen. Wenn wir uns anschauen, David Dorn, welche Fähigkeiten das braucht, dass wir auch in Zukunft brauchen werden, um im Arbeitsmarkt zu bestehen. Wie sieht das aus? Wie verändert KI ganz allgemein gesehen den Arbeitsmarkt? Wie siehst du das?
Ich würde sagen, im Moment verändert es den Arbeitsmarkt eigentlich noch fast überhaupt nicht. Es gibt nach meinem Wissen keine größere Studie, die irgendwie einen breiten Arbeitsmarkteffekt zeigt. Und der Grund ist der, dass der Einsatz von vielen dieser Technologien im Moment erst so ist, dass man sagt, das ist so ein nettes Tool, ja, da kann ich jetzt irgendwie im Text besser zusammenfassen oder als Programmierer hat man da irgendwie eine Hilfestellung. Aber das ist noch nicht so, dass diese Arbeitsumgebungen irgendwie fundamental umgepflügt werden. Mhm. Das, was in der Technologie natürlich die größte Einwirkung macht, ist, wenn man eine Technologie hat, die effektiv ganze Arbeitsstellen ersetzen kann oder einen ganzen Beruf eliminieren kann. Und das haben wir natürlich schon in der Vergangenheit gesehen mit anderen Computertechnologien, mit gewissen Produktionsrobotern zum Beispiel, wo man aber bereits eben diese Situation hatte, dass man da Beschäftigungen hatten, die sehr von ihrem Tätigkeitsbreite her eigentlich sehr eng sind. Gerade in meinem Extremfall Personen in der Fließbandproduktion, die da nur 2-3 Handgriffe gemacht haben. Für das kann man sehr, sehr gut einen Roboter bauen, der diese 2-3 Handgriffe mit noch viel größerer Präzision einfach tausende Male exakt wiederholt. Und man hat vor allem dort auch den Vorteil, dass man sehr, sehr schnell die Maschine selbstständig ohne Aufsicht handeln lassen kann, weil man eben die Maschine so vorausprogrammiert hat, dass man weiß, die kann mit dem Programm nur genau die eine Sache machen. Da hat man gut verstanden, wie die Steuerung funktioniert. Und nötigenfalls, man sieht dann oft auch noch in der physischen Herstellung den Output, sodass man sofort nach dem Roboter kommt dann irgendwie in der Automobilfertigung noch ein Laser, der genau ausmisst, ob jetzt das Teil wirklich genau die vorgesehene Größe hat. Und so kann man das dann laufen lassen, ohne dass ein Mensch das überprüfen muss. Jetzt bei der KI ist es so, erstens, wie gesagt, von der Anwendung her, es ist nicht so, dass jetzt die gute Fähigkeit, Bilder zu erkennen oder Texte zusammenfassen, zu einem Zusammenbruch des Berufs des Bildererkenners oder Textzusammenfassers geführt hat, weil das eben nicht verbreitete Berufsbilder sind. Und das Zweite ist, die KI hat, und das ist eben der große technologische Unterschied, auch der Fortschritt, die KI kann sich nun Dingen zuwenden, bei denen Menschen nicht einfach ex ante basierend auf klar festgelegten Regeln vorgeben können, wie die Tätigkeit auszuführen sei. Also Beispiel die Bilderkennung, da hatten wir lange Zeit immer auf vielen Webseiten diese Captcha-Bilder, wo man da irgendwie erkennen muss, was jetzt ein Fußgängerstreifen oder eine Brücke ist, weil das für eine Maschine eher schwierig erkennbar ist, währenddem wir Menschen das recht gut können. Und dort gab es jetzt in Zwischenzeit natürlich auch große Fortschritte der Maschinen, weil man die trainiert, man gibt denen Bilder, die benannt sind, wo steht, das ist ein Bild einer Brücke, das ist ein Bild von etwas anderem. Dann können die ein riesiges Modell durchrechnen, das irgendwann herausfindet, was Eigenschaften von Bildern sind, die Brücken zeigen. Doch die Frage am Schluss, dann bei den Anwendungen, auch jetzt mit der generativen Artificial Intelligence, die uns Texte gibt, Antworten gibt, wir sehen eben diese Fehlerquoten. Und da ist dann das Problem, wenn die Technologie fehlerhaft ist, dann hat sie eben noch nicht so schnell den Level erreicht, wo wir jetzt sagen können, da können wir jetzt den Arbeiter weglassen, weil wir so sehr der Technologie vertrauen, dass die das einfach alles selbst richtig macht.
Die Arbeiter machen ja auch Fehler.
Genau, aber es ist dort so, man ist eher dann in einer Situation, in der man sagt, die Technologie und der Mensch, die sind vielleicht in Kombination am besten. Ja, also die können die Maschine, die macht gewisse Fehler nicht, die der Mensch machen würde. Die Maschine zum Beispiel wird nie müde. Ja, der Mensch wird müde. Aber gleichzeitig ist es so, die Maschine, die macht eben andere Fehler. Die Maschine macht zum Teil Fehler, die für Menschen eigentlich ziemlich, die uns ziemlich perplex machen, wo wir denken, also das ist ja jetzt offensichtlich, ja, wie kann die Maschine diesen Fehler produzieren? Vor vielen Jahren zum ersten Mal ein Computer die Quiz-Sendung Jeopardy gewonnen hat in den USA, da hat zwar diese Maschine, diesen Jeopardy Superstar Quizmenschen geschlagen, aber sie hat in einer Frage in der Fragenkategorie Städte der USA die Antwort Toronto gegeben, wo die meisten Amerikaner wahrscheinlich wissen würden, dass Toronto nicht eine Stadt der USA ist. Also sie hat gleichzeitig zwar gewonnen, aber auch vielleicht den peinlichsten Fehler gemacht in der ganzen Quizshow. Und das sind dann eben Dinge, wenn man jetzt in der Anwendung ist, oder, dann ist es so für unseren Heimgebrauch, wenn wir irgendwo mal einen Text in einer fremden Sprache haben, dann kann man das irgendwo in so einen dieser gratis Übersetzungsservices reintun und dann versteht man einigermaßen, was gemeint ist und das reicht uns dann auch für unsere Anwendung. Währenddem, wenn man in einem professionellen beruflichen Kontext ist, dann ist es dann vielleicht viel eher so, dass man sagt, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Gebrauchsanweisung machen müssen für unsere neue Maschine, dann sollte wir schon sicherstellen, dass die ganz hundertprozentig korrekt ist, sonst haben wir dann vielleicht am Schluss eine teure Klage am Hals, wenn da irgendein Kunde im Ausland unsere übersetzte Anleitung genommen hat, wo da die Maschine was Seltsames ausgespuckt hat. Oder und so sind wir eben schlussendlich viel stärker noch in dem Level drin, wo diese KI-Tasks vielleicht einzelne Dinge, die die Menschen machen, unterstützen können, vielleicht auch einzelne Tätigkeiten der Menschen automatisieren, aber eben nicht das ganze Bündel von Tätigkeiten innerhalb eines Berufes.
Aber gibt es dann doch Bereiche, wo dann Jobs verloren gegangen sind? Also ich habe mal in der New York Times einen Artikel gelesen, dort wurde gesagt, einer der größten Bereiche ist die ist im Bereich Recht, wo Jobs verloren gehen. Ich nehme an, das geht dann darum, irgendwie Dokumente zusammenzustellen und so weiter. Aber gibt es Bereiche, wo dann Jobs wirklich auch verloren gehen, Jobs, die auch eben solche intellektuelleren Arbeiten tun?
Ja, bestimmt kann es so etwas geben. Ich meine, ich würde jetzt sagen, das Beispiel, das jetzt hier genannt ist, das wäre eins, wo ich sagen würde, da sind viele Jobs verloren gegangen, schon durch traditionellere Computertechnologie, weil früher gab es da echt einen Job von Leuten, die mussten da ins Archiv runtergehen und diese Case-Files da physisch rausholen und so weiter. Mhm. Und heute ist natürlich alles direkt für die Anwältin vor ihrem eigenen Computer aus einfach zugreifbar, sodass sie auch gar nicht mehr diese ganzen Hilfstruppen braucht, die die Dokumente bereitstellen. Was es gibt in dieser Situation, auch was jetzt der Avi erwähnt hat, im Falle einer Werberin, ja, die dann sehr, sehr schnell viele Konzepte aufbringen kann, da ist dann immer die Frage, jetzt aus Sicht eines Arbeitgebers, wenn unsere Arbeitnehmer so viel produktiver werden, wollen wir dann mehr von denen oder weniger von denen? Und das kommt ein bisschen auf die Anwendung drauf an. Oder? Wenn man zum Beispiel um Buchhaltung geht, ja, und wir haben jetzt, da gab es auch viele Automatisierung, und dort ist dann so, dass man sagt, ja gut, jetzt können wir da unsere ganzen Abrechnungen viel schneller machen, wir brauchen weniger Menschen, um gleich viele Zahlungen zu prozessieren. Dann wird wahrscheinlich ein Unternehmen nicht sagen, jetzt machen wir einfach viel mehr Zahlungen als früher. Ja? Sondern man sagt, wir müssen ja nur einmal unsere Bilanz und unsere Erfolgsrechnung erstellen. Ja, wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, wir machen jetzt eine Abrechnung alle 2 Wochen statt irgendwie alle halbe Jahre oder jedes Jahr. Das heißt, das sind Situationen, wo man sagt, dann reduzieren wir die Anzahl Beschäftigten, weil die jetzt jeder Einzelne mehr leisten kann. Aber wo, das ist wo, eben nicht überall
wo, wo,
so.
Wo will man dann mehr? Was ist ein Szenario, wo man dann mehr Beschäftigte will?
Zum Beispiel habe ich jetzt kürzlich Resultate einer amerikanischen Studie gesehen von einer Firma, die in der Forschung tätig ist. Dort kriegen jetzt die Forscher auch AI-Unterstützung, und das hat offenbar dazu geführt, dass die jetzt 40% mehr patentierbare Erfindungen schaffen. Dann ist es vielleicht aus Sicht des Unternehmens so, dass sie sagen, jetzt lohnt es sich richtig fest, solche Forscher zu haben, weil die produzieren jetzt so viele tolle Erfindungen, die uns ganz viel Geld machen in der Zukunft, dass es sich richtig lohnt, da in die Forschung zu investieren und eben mehr Leute einzustellen.
Aber jetzt für diese Patente, um solche neuen Sachen zu entwickeln, braucht es in Zukunft überhaupt noch Menschen dazu, oder kann das irgendwann die KI dann wirklich selber? Das ist auch so eine Vorhersage, dass die sich dann selber verbessern kann, dass sie eben selber sich optimiert.
Also es gibt du stellst zwei Fragen. Die eine ist, das dann überhaupt patentierbar? Da müssen wir den Patentanwalt kommen lassen, der kann uns das erklären. Und die streiten sich im Moment noch drum, ob rein KI-generierte Lösungen überhaupt patentierbar sind, beziehungsweise copyrightable. Auf dieses Thema sollten wir uns vielleicht nicht einlassen. Ich glaube, die Frage, die sich stellt, ist, entstehen da brauchbare Lösungen, für die Gesellschaft bereit ist zu bezahlen? Und wirtschaftlich gesehen stellt sich die Frage, wenn ich das kann, kann das David auch? Und wie viel ist es dann noch wert, was ich produziere und David produziere? Also ich zitiere jetzt halt ökonomische Forschung aus den 90er Jahren, oder? Da war eines der großen Fragen, wo ist die Produktivitätssteigerung in den IT-Investitionen? Weil sie wurde nirgendwo in den Produktivitätsstatistiken gesehen. Und der Grund ist, wir haben zwar mehr produziert, aber wir konnten es nicht für mehr verkaufen, weil es konnten alle mehr produzieren. Und deshalb ist das in Form von Widgets per Dollar, also Input-Dollar per Output-Dollar, ist das in der Produktivitätsstatistik nicht gesehen worden. Also wenn David und ich dasselbe Tool einsetzen, dann sind wir beide besser im Patentieren. Das heißt, am Ende verdienen vor allem die Patentanwälte oder daran, dass die sich gegenseitig verklagen. Aber wir machen nicht mehr Geld damit.
Ist das so? Was sagt der Ökonom da, was zu dieser Theorien des Informatikers?
Ja, da bin ich jetzt nicht vollständig einverstanden mit dem ökonomischen Modell hier. Weil es gibt natürlich schon Bereiche, wo Märkte wachsen können. Oder? Also das heißt, wenn man jetzt an Medikamententwicklung denkt, es gibt auch viele Gesundheitsleiden, zu denen es noch keine Medikamente gibt. Oder? Wenn jetzt jemand mal das Alzheimer-Medikament findet, da lässt sich viel Geld verdienen. Ja? Oder auch bei den Abnehmmedikamenten, da gibt es ja jetzt zwar schon einige Firmen, die da sehr viel Geld verdienen, aber es gibt andere Firmen, die da noch ganz, ganz enorm investieren, um auch noch da reinzukommen, weil das eben Märkte sind, die wachsen, wo, wenn da zusätzliche Innovationen kommen, kann der ganze Markt größer werden. Also es ist nicht ein Nullsummenspiel notwendigerweise.
Einverstanden.
Gut. Ich würde noch sagen, wenn man jetzt auch über diese Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt spricht, dann ist vielleicht deshalb, weil man auch AI kennengelernt hat, eben über diese sprachlichen Interaktionen und weil eben diese tolle Marketingstrategie mal entworfen wurde, das Artificial Intelligence zu nennen, ist jetzt sehr stark dieser Eindruck da, AI, das wird ganz zwangsläufig irgendwie die besonders hochqualifizierten Berufe betreffen. Wo genau das ansetzen wird, glaube ich, ist noch sehr unklar, zumal auch viele andere Tätigkeiten in einer oder anderen Form betroffen werden können. Aber es gibt zwei Aspekte, die mir dort besonders interessant scheinen, auch hinsichtlich möglicher Verteilungswirkungen. Das eine ist, dass es jetzt allerlei Studien gibt, die zeigt, dass AI sehr gut ist, um unerfahrene Arbeitskräfte schneller erfahrener zu machen. Ein schönes Beispiel zum Beispiel ist eine Studie von dem Support Service eines Softwareunternehmens. Die haben da Mitarbeiter in den Philippinen, die mittels Text-Chat Antworten geben müssen, wenn die Kunden sagen, irgendwie dieses Programm, das funktioniert gar nicht richtig, gibt mir immer eine Fehlermeldung. Und was die machen, ist, sie speichern am Schluss dieser Beratungschat immer den ganzen Chatverlauf und die Kunden werden immer am Ende des Chatverlaufs gefragt, wurde ihr Problem behoben, war der Mitarbeiter freundlich, war das eine gute Erfahrung für sie. Und das ist ideal für eine solche Training Library, so ein Datensatz, den die KI durchforsten kann, weil man kann herausfinden, dass bei gewissen benannten Problemen oder gewissen Fragetypen, bei gewissen Worten, sich gewisse Antworten besonders gut eignen oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man dann zu einem guten Abschluss kommt. Und was die nun gezeigt haben ist, wenn diese Anfragen jetzt reinkommen, dann wird den Mitarbeitern, falls das Programm denkt, das Programm hätte eine gute Antwort, wird eine mögliche Antwort angezeigt. Und die Mitarbeiter können dann wählen, ob sie diese vorgeschlagene Antwort nehmen oder selbst eine reinschreiben. Und was man sieht ist, die erfahrenen Mitarbeiter, die werden nicht besser, weil denen wird einfach die Lösung vorgeschlagen, die sie ohnehin schon selbst eingegeben hätten. Aber die Unerfahrenen, die werden einfach viel, viel schneller gut, weil sie haben halt zu Beginn noch wenig Erfahrung in diesen Fragen. Sie haben vielleicht gewisse Probleme einfach noch nie angetroffen, die ein Erfahrener schon zwei, dreimal gesehen hätte. Und deshalb sind die jetzt plötzlich sehr, sehr schnell auf dem Level von erfahrenen Mitarbeitern. Genau. Das Zweite, was ich auch sehr interessant finde, ist, Avi hat es bereits gesagt, im Fall dieser Marketing-Spezialistin, man hat sehr, sehr häufig eigentlich eine ganze Mischung von unterschiedlichen einzelnen Tätigkeiten innerhalb eines Berufes, einer Arbeitsstelle und dann ist der Bereich, auf den die AI zugreift, der Bereich, der vielleicht sogar vollständig automatisiert wird, das ist nur ein Teilbereich. Und die Schlüsselfrage ist dann für die Arbeitsmarktentwicklung, sind es eigentlich die weniger anspruchsvollen Tätigkeitselemente, die automatisiert werden, oder sogar die anspruchsvollen Tätigkeitselemente? Und auch hier gibt es für beides Beispiele. Die weniger anspruchsvollen, da findet man ganz viele Dinge. Man denke daran, zum Beispiel früher, wenn man zur Bank ging, dann haben sich die Angestellten am Bankschalter viel Zeit damit verbracht, Banknoten herauszuzählen. Ja. Und dann hat man irgendwann diese Maschinen ausgebaut, die automatisch die Banknoten ausspucken. Dadurch wurden plötzlich diese Bankangestellten viel mehr zu Kundenberatern. Das hat eigentlich Komplexitätsgehalt dieser Beschäftigung erhöht. Das sind jetzt anspruchsvollere Tätigkeiten und nicht nur, dass es einfache Banknoten auszählen. Aber es gibt eben interessanterweise auch die umgekehrten Beispiele. Und eines davon, das ich sehr faszinierend, auch leicht beängstigend finde, ist in Kenia gibt es eine große Kette von Privatschulen und die hatten die Idee, sie haben einmal auch mit Computertechnik sich sehr, sehr genau bis ins kleinste Detail überlegt, wie muss man eigentlich jede einzelne Unterrichtsstunde aufbauen, damit die Kinder besonders viel lernen. Was sie nun gemacht haben, sie stellen Leute ein ohne Lehrerausbildung zu niedrigen Löhnen. Sie geben diese einen Tablet-Computer in die Hand und dann steht auf dem Tablet-Computer, schreibt das Wort Street auf die Tafel und jetzt zeige mit deinem rechten Hand auf dieses Wort und jetzt frage die Studenten dies. Das ist im Prinzip ein Lehrer, der fast wie ein Roboter funktioniert. Der einzige Grund, weshalb man noch einen Mensch braucht, ist, weil die müssen irgendwie für Ruhe sorgen, wenn sich die Kinder nicht gut benehmen im Schulzimmer. Das, was aber interessant ist dabei, ist, in vielen dieser Ländern ist ein riesiges Problem, dass man schlicht nicht genügend Lehrer hat oder man hat Lehrpersonen, die einfach nicht genügend gut qualifiziert sind, die selbst den Schulstoff zum Teil gar nicht richtig beherrschen. Und das ist eine Möglichkeit, wenn man sagen kann, man kann jetzt plötzlich Personen mit viel geringerer Ausbildung in diese Jobs reinbringen und man hat in diesen Schulen einen enorm guten Lernerfolg erzielt. Und das bedeutet, dass es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass eben durch KI-Anwendungen gewisse Jobs so umgestaltet werden, dass sie viel besser zugänglich sind, auch für Menschen, die nicht selbst eine Uni-Ausbildung haben.
Okay, das ist eben so eine Art Fahrstuhleffekt, eben man wird hochgefahren mit Hilfe von der Technologie. Wenn man jetzt aber trotzdem anschaut, welche Fähigkeiten es braucht, jetzt jenseits davon, dass man als Lehrroboter funktioniert und da quasi rezeptmäßig Aufträge bekommt, wie man die Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Welche Fähigkeiten sind denn gebraucht? Was braucht es in Zukunft und was heißt das für die Ausbildung?
Das ist die Millionen-Dollar-Frage, oder? Ja. Was braucht es in Zukunft? Wenn wir davon ausgehen, dass wir in Zukunft weiterhin auch mit Menschen zusammenarbeiten und auch mit Maschinen zusammenarbeiten, dann sind diese gewissen sozialen Fähigkeiten sicherlich etwas, was in der Zukunft sehr wichtig sein wird. Was wir gesehen haben, es wird auch weiterhin wichtig sein in diesen Beispielen des Upskillings, die da kommen. Ich kenne Beispiele zum Beispiel aus Callcenters, wo die Leute schneller die Lernkurve raufgehen oder auch was wir vom Programmieren kennen. Sie werden weiterhin ihre Domäne verstehen können, genauso wie wir heute immer noch den Leuten das Kopfrechnen beibringen, oder? Und der Taschenrechner, wir wissen alle, der macht das besser. Wir bringen es ihnen trotzdem noch bei. Sie brauchen trotzdem noch eine Fähigkeit abzuschätzen, was die Qualität einer Aussage ist. Muss ich da nachhaken, muss ich da nicht nachhaken, etc. Also wir haben diese Soft Skills auf der einen Seite, die wir auf jeden Fall brauchen. Wir brauchen weiterhin ein Domänenverständnis, damit sie selbstständig im Team mit dieser Maschine gut zusammenarbeiten kann. Und sie muss auch mit weiteren Menschen, die Personen müssen auch mit weiteren Menschen weiter gemeinsam und gut zusammenarbeiten können. Ich glaube, diese Dinge, die haben wir auf jeden Fall. Es wird allenfalls Tätigkeiten geben, die weniger wichtig sind. Es gibt dazu eine Studie, die sagt, das Schreiben wird weniger wichtig sein, also das selber Schreiben und Texten können. Es gibt auch Leute, die behaupten, das Programmieren wird weniger wichtig sein. Da gibt es wieder andere Studien, die da dagegen sprechen. Aber ich glaube, das Eigentexten wird vielleicht an Wichtigkeit verlieren, genauso wie die Orthographie, das korrekte Schreiben an Wichtigkeit verloren hat, weil die Maschine hilft mir, meine Orthographie zu richten. Alle Legastheniker sind jetzt sehr froh um diese Nachricht, oder? Und genauso gibt es gewisse Tätigkeiten dieser Fähigkeiten, die weniger wichtig sein werden. Jetzt kann man sich sagen, das ist der Untergang des Abendlandes auf der einen Seite. Marshall McLuhan, ein Medienphilosoph, hat dazu gesagt, every augmentation is an amputation. Also jedes Tool, das wir haben, führt zu einer Amputation von Fähigkeit. Ich könnte jetzt mal in den Saal fragen, wer kann im Wald ein Feuer machen? Die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, ja, das ist irgendetwas mit Holz gegeneinander reiben. Ich weiß auch nicht mehr so. Das ist auch nicht der Untergang des Abendlandes. Es gibt genügend Zündhölzer und Feuerzeuge für uns, um im Wald unsere Würste zu braten oder sonst ein Feuer zu machen. Also ich glaube, wir sind auf der Suche. Ich denke mir, wir wissen, es sind Kommunikationsfähigkeiten, zwischenmenschliche Fähigkeiten, gewisses Wissen in der Domäne, damit ich abschätzen kann, wann ist jetzt dieser Output von der Maschine gut, wann ist es schlecht. Es ist aber sicherlich die Fähigkeit, in der Zusammenarbeit mit Maschinen und mit Menschen produktiv zu sein. Ob wir viel mehr sicher vorhersagen können, weiß ich nicht.
Ich bin völlig einverstanden. Die Schnittstelle zu den anderen Menschen bleibt wichtig, die Schnittstelle zur Maschine. Was aber vor allem auch mir wichtig scheint, ist, in sehr vielen KI-Anwendungen ist es so, dass eben ursprünglich schon die KI trainiert wird mit menschlichen Entscheidungen. Das heißt jetzt auch in diesem Beispiel mit diesen Software-Support-Mitarbeitern, da ist es ja so, die KI hat gelernt, basierend auf früheren Beratungsverläufen, die von Menschen gemacht wurden. Und in dem konkreten Fall ist auch so, bei diesen neuen Anfragen, die kommen, wird nur in etwa 60% der Fälle ein KI-Vorschlag gemacht, weil wenn jemand kommt, der hat einfach irgendwie ein Problem, das völlig andersartig ist, als was alle bisherigen Kunden je hatten, dann ist es sehr, sehr schwierig für die KI, insbesondere eben, weil wenn jetzt irgendwie das Problem ist, dass vielleicht einer einfach Kaffee über seinen Computer geschüttet hat und es nie irgendwie eigentlich eine softwaretechnische Sache.
Da gibt es eine einfache Antwort, kauf einen neuen Computer, oder?
Genau, richtig, aber das sind Dinge, die dann eben sehr schnell schwierig werden für ein trainiertes Produkt, ja? Das trainiert ist auf einer Datenbasis, wo einfach gewisse Dinge noch nie vorgekommen sind. Oder ein anderes Beispiel bei medizinischen Anwendungen, da gab es im Jahr 2020 dann Krankenhäuser, die haben sich sehr gewundert, dass wenn da Patienten kommen, dass irgendwie eine Maschine, die man beigezogen hat für Diagnosen, nie gesagt hat, ja, der könnte Covid-19 haben. Das war einfach, weil die trainiert wurden mit Daten, wo es noch kein Covid-19 gab und deshalb findet die Maschine sowas auch dann nicht leicht heraus.
Es gibt vielleicht zwei Bemerkungen dazu. Das eine ist, wenn die KI dann zu gut wird, wir mögen uns erinnern, ich habe am Anfang eine Studie erwähnt, wenn sie dann irgendwann zu gut wird, wird das Team zu schlecht, weil man sich dann einfach nur noch auf die Maschine verlässt. Wir kennen das alle, ja, ist sicher gut genug, oder? Das eine, das andere ist, das ist eines der, ich nenne jetzt das Geheimnisse der modernen KI, das sind meistens Humans Inside, oder? Also wir haben Personen in Billiglohnländern, die den ganzen lieben Tag nichts anderes machen, als irgendwelche Bilder zu klassifizieren, zu überprüfen, ist jetzt das eine gute Antwort auf diese Frage, oder? Und dann das als neues Trainingsmaterial für die nächste Version von dieser Chatbots etc. verwenden, dass wir haben hier eine neue Art und Weise, wie wir Arbeit auf Kenia auslagern. Da gibt es ganze Hallen von Personen, die nichts anderes machen, den ganzen Tag nichts anderes. Bilder anschauen, siehst du hier das Fahrrad etc. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt sehr gut im Fahrräder erkennen, aber andere dieser Tätigkeiten, die wir auslagern, damit wir nachher unsere KI gut trainieren können.
Und das funktioniert sehr gut in all diesen Anwendungen, wo es für diese Personen einfach ist, die richtige Lösung zu finden. Eben wenn es darum geht, zu erkennen, ob auf dem Bild ein Fahrrad ist, dann können die das gut machen. Aber wenn es darum geht, in der Medizin bei einer komplexen Kombination von Symptomen zu erkennen, was genau das Gesundheitsleiden des Patienten ist, dann ist das sehr, sehr schwierig für die Menschen. Und deshalb ist es oftmals dann auch so, dass solche Daten, die man zum Beispiel in einem Krankenhaus akkumuliert, eben selbst von eher durchzogener Qualität sind. Und wenn die Daten dann eben bereits als Ausgangsmaterial nicht richtig gut sind, dann kann auch die Maschine nicht plötzlich diese Diagnosen viel, viel besser machen. Das heißt, gerade in den Bereichen, wo wir eigentlich selbst als Menschen große Mühe haben, mit korrekte Entscheidungen zu fällen, dort kann es häufig auch schwierig sein, das dann mit der Maschine besser hinzukriegen.
Da habe ich jetzt du nicht daran verstanden.
Ich denke einfach daran, wir Menschen haben gewisse kognitive Einschränkungen, gerade wenn es im Sensorikbereich ist. Ich meine, unsere Augen sind darauf ausgelegt, festzustellen, ob irgendetwas, was sich bewegt, uns wohl ist oder ob wir es wohl essen können und dann schnell die Entscheidung zu treffen, in welche Richtung zu rennen. Sie sind nicht darauf ausgelegt, irgendwelche Röntgenbilder oder hochdimensionalen Outputs aus fMRIs etc. zu verarbeiten. Und es gibt, denke ich mir, durchaus Anwendungen, wo wir auf den Punkt kommen werden, dass wir nicht mal überprüfen können, ob die KI korrekt ist oder nicht, weil wir eine Sensorik verarbeiten, die wir als Mensch gar nicht erfassen können. Das ist dann nicht mehr Bilder im visuellen Bereich, sondern Bilder, die in anderen Spektrumbereich sind. Also ich glaube, einfach zu sagen, es ist schwer für den Mensch, es wird schwer für die Maschine sein, das ist für mich zu kurz gegriffen, weil die Maschine allenfalls auf Sensorik zurückgreifen kann, auf die der Mensch gar nicht zurückgreifen kann, weil sie nicht hat. Sei es in Bereichen, wo man eben ins Gehirn reinschauen kann, Gehirnaktivität beobachten kann oder in anderen Bereichen, wo wir gar keine Analogie dafür haben.
Richtig, aber das bedeutet, du hast ein Modell, das mehr voraussagende Variablen hat, aber wenn eben die Variable, die erklärt wird, ganz falsch gemessen ist, wenn nämlich eigentlich diese Diagnosen, die man hatte, mehr oder weniger Zufallsbefunde waren.
Total garbage in, total garbage out.
Genau.
Das ist in der Informatik eine absolute feste Regel, auf die wir uns
also der Output wird nicht besser als der Input war, so kann man das so zusammenfassen. Und wenn der Input schlecht ist, kommt auch nichts Gutes dabei raus.
Wenn gewisse Typen von Input schlecht sind, dann ist ein richtiges Problem.
Also die Maschinen sind unheimlich gut darin, aus sehr viel Rauschen trotzdem noch ein Signal rauszufiltern, wenn ein Signal drin ist. Und in dem sind wir Menschen nicht unbedingt sehr gut, oder? Das muss man einfach sagen. Wir haben gewisses Rauschen, mit dem wir sehr, sehr gut umgehen können, weil wir in unserer Evolution darauf getrimmt wurden. Es gibt anderes Rauschen, in dem wir nicht sehr gut sind. Also diese verpixelten Bilder, die wir zum Beispiel sehen, es ist unheimlich, was Maschinen da zum Teil noch entpixeln können. Und da sozusagen zum Teil auch rausraten können, was da dahinter ist und dann extrem nahe bei der Realität sind, wo wir Menschen absolut versagen.
Also jetzt müssen wir hier einen Punkt machen, wir haben schon recht lange gesprochen. Es war sehr interessant, es ist ja, mich persönlich stimmt das jetzt optimistisch, nämlich im Sinne von, die Maschinen werden uns helfen, wir können besser arbeiten, wenn wir das richtig einrichten. Wir werden aber nicht überflüssig, hoffentlich, sondern vielleicht eben kommen wir in den Fahrstuhl und können dann noch besser arbeiten als vorher. Jetzt ist die Zeit für das Publikum. Wir haben ein offenes Mikrofon und Sie können jetzt gerne unseren beiden Gästen hier noch Fragen stellen.
Ich möchte auf ChatGPT zurückkommen. Man hat ja jetzt gesprochen von speziell generierter KI für spezielle Anwendungen. Das sind dann die, man weiß dann, wer die geschaffen hat. Aber ich habe in der Zwischenzeit, so während dem Gespräch am Anfang, habe ich ChatGPT gefragt. Wer kontrolliert dich? Wer korrigiert dich? Wer nährt dich? Und habe ich eine Antwort bekommen. Und die ist... Also nicht Echtzeit, oder? Aber stattdessen basieren sie auf einem umfangreichen Trainingsdatensatz, der aus einer Vielzahl von Quellen besteht. Das Training und die Aktualisierung meiner Modelle erfolgen durch ein Team von Entwicklern und Forschern, die sicherstellen, dass ich genauso und hilfreich wie möglich bin. So genau und hilfreich wie möglich bin.
Was wäre jetzt Ihre Frage?
Und dann, ja, das kommt gleich. Feedback von Nutzern kann jedoch in zukünftige Verbesserungen einfließen. Wenn du also Anmerkungen und Korrekturen hast, sind diese sehr willkommen. Okay, jetzt mache ich eine Korrektur. Was macht ChatGPT damit? Fließt das jetzt ein in das Wissen? Und dann gibt es aus dieser möglicherweise falschen Korrektur dann ein falsches Resultat bei der nächsten Anfrage.
Also, es gibt es mehrere Ebenen des Trainierens, das man in diesen Chatbots einbauen kann. Die eine ist, wenn man sagt, da liegst du aber falsch, dann wird ChatGPT die ursprüngliche Frage, seine eigene Antwort und da liegst du aber falsch als neue Frage interpretieren und versuchen, eine bessere Antwort zu generieren, oder? Also, wenn jetzt David gesagt hätte, dieses Paper habe ich aber nie geschrieben, dann würde ChatGPT sagen, oh sorry, da habe ich ein falsches Zitat und ein anderes Zitat einfügen, weil es ist ja jetzt das als zusätzliches Element zur Frage hinzugekommen. Das ist wieder eine Reaktion, das ist kein Trainieren in diesem Sinne. Wir nennen das Zero-Shot oder Few-Shot-Learning, also man gibt dem Tool einige wenige Beispiele, aus denen es schließen kann. Die nächste Ebene ist, und das ist genau das, was diese Firmen im Moment mit den Leuten in Kenia etc. machen, ist, man nimmt Frage-Antwort-Paare und fragt die Leute, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich habe das nicht so in meinen Daten gefunden, aber kann ich rausfinden, das ist, und das heißt, diese Antwort würde dann in die nächste Iteration des Trainings, das ist dann ChatGPT Version 4.3.2.1, und dann würden diese Milliarden von Parametern angepasst, auch diese Antwort als korrekte Antwort oder als möglicherweise korrekte Antwort zu nehmen. Weil nur wenn ein Mensch sagt, das ist korrekt, heißt es nämlich noch lange nicht, dass es so ist. Da gibt es eine ganz spannende Story aus dem, ich glaube, das ist 2016, wo Microsoft einen Chatbot online gestellt hat. Und die User haben es dann spannend gefunden, diesem Chatbot rassistische Witze zu erzählen, und dieser Chatbot hat das dann aufgenommen und wurde dann rassistisch, oder? Wir sehen die Problematik, die da kommt, oder? Also da gibt es mehrere Ebenen des Neutrainierens, und ich bin überzeugt, die schlauen Leute bei OpenAI verwenden alle diese, um ihr Tool zu verbessern.
Gut. Ja. Was sind Ihre Gedanken und Überlegungen zum Thema Gefahren von KI? Darüber hört man ja immer wieder in der Presse Horrorszenarien, der Tag wird kommen, wo die KI dem Menschen überlegen ist. Was denken Sie dazu?
Dazu können wir einen ganzen Talk in Turm machen. Ich versuche das ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Wenn Sie das länger ausgebreitet hören wollen, es gibt einen wunderschönen YouTube-Video von Stuart Russell, wo er zu diesem Thema alle die Punkte durchspricht, wo er denkt, die Gefahren herkommen. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall überlegen, also wir können nicht sagen, das passiert nie. Ich glaube, das wäre den Kopf in den berühmten Sand zu stecken, sondern wir müssen uns heute bei der Entwicklung überlegen, wie entwickeln wir die KI, dass sie menschengerecht und uns als weiterhin als Partner empfinden und als Partner, der wichtig ist. Wir können uns auch nicht die Illusion machen, dass die KI einfach gutmütiger ist, dass die Menschen es sind, denn sie ist ja intelligenter, deshalb ist sie gutmütiger. Auch das ist vielleicht nicht eine schlaue Überlebensstrategie. Also wir müssen uns heute überlegen, wie regulieren wir die KI, dass sie sich so weiterentwickelt, dass sie in unserem Sinne weiter ist. Wir dürfen aber dieses Problem auch nicht überdramatisieren. Es ist nicht so, wenn sie morgen die ganze Welt übernimmt, sondern es ist eine Entwicklung, die wir machen müssen. Die EU hat jetzt vor ein paar Monaten den großen AI Act gesprochen und ein sehr großes und umfangreiches regulatorisches Werk. Ob das sein Ziel erreicht oder ob es sein Ziel nicht erreicht, das werden wir in den nächsten Jahren sehen, oder ob es uns einfach noch durch noch längere Klickfeste durchjagt, bevor wir ein KI-Tool verwenden, wie es wir heute schon haben. Ich glaube aber, die grundsätzliche Aufforderung an uns alle, dass wir uns überlegen, welche KI wollen wir und sollen wir auf die Welt stellen und welche nicht, die ist wichtig. Ich glaube auch, dass die Aussage, ja, the genie is out of the box und es ist sowieso vorbei, es ist sowieso schon zu spät, die zieht auch nicht. Wir haben uns nach Dolly als Menschheit gesagt, wir klonen Menschen nicht. Und zumindest soweit die Öffentlichkeit sich bewusst ist, wir klonen Menschen tatsächlich nicht. Also ich glaube, es liegt an uns, heute eine gute Regulation zu machen und diese gute Regulation nicht nur in unserem europäischen Umfeld, sondern auch in der Schweiz zu überlegen. Ob die EU-Regulation die richtige ist, das ist ein weiterer Talking-Turm, der mindestens 45 bis 60 Minuten braucht. Es gibt sehr viel Gutes in dieser Regulation, es gibt Verschiedenes, über das können wir uns lange streiten.
Vorhin haben Sie gesagt, die Garbage in, Garbage out. Ja, jetzt generiert ja, also mindestens der Geschäftsfeld generiert ChatGPT unglaublich viel sogenannte Inhalte, ja, von Unternehmen. Und die werden ja auf der anderen Seite mit ChatGPT wieder zusammengefasst. Und damit entstehen ja wieder neue Inhalte. Und wie kann man vermeiden, dass das eigentlich ein sich selbst, wie soll ich sagen, verschlechterndes System wird?
Also es gibt das Phänomen des Model Collapse. Also Entschuldigung, mit etwas Wahrscheinlichkeitstheorie ist das relativ einfach vorstellbar. Eine Maschine liest Inhalte und generiert die allerwahrscheinlichsten Inhalte. Das tut es dadurch, und dann liest es wieder die generierten allerwahrscheinlichsten Inhalte und generiert wieder darauf. Und man sieht relativ einfach, in Texten nach 8 Generationen ist das einfach nur noch Müll, was da rauskommt, und in Bildern sieht man Artefakte, die Leute haben auf einmal Karo-Muster im Gesicht etc. etc. Ich glaube, da haben wir eines der Hauptprobleme, die wir im Moment haben, weil das Erkennen von generierten und nicht generierten Inhalten ja so schwer ist, weil wir trainieren die KI genau darauf, nicht unterscheidbar sein von menschlich generierten Inhalten. Jetzt können wir spekulieren darauf, wie wir das am besten machen. Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen Wasserzeichen. Jegliche Wasserzeichen können wahrscheinlich auch wieder gefälscht werden. Wann haben wir keine neue Daten mehr, zum darauf lernen? Es gibt Forschungsfirmen, die behaupten, hochqualitative Inhalte, textuelle Inhalte, die gehen uns dieses Jahr raus, tiefqualitative textuelle Inhalte in etwa 10 Jahren. Es ist wahrscheinlich ein Grund, warum wir länger mehr auf Inhalte zugreifen, die wir aus Sprachdaten uns erlernen. YouTube-Inhalte, Videos etc., das ist praktisch gratis. Also wir sind hier in einem nicht gelösten Problem, einem forschungsmäßig nicht gelösten Problem, deshalb auch in der Praxis nicht gelösten Problem. Wir unterhalten uns in 5 bis 10 Jahren über dieses Problem sicher immer noch.
Gut, vielleicht eine letzte Frage. Hier vorne haben Sie noch eine?
Sie haben sich gerade in der Antwort. Ach, gut. Okay. Meine Frage ging auch in diese Richtung. Man füttert das neuronale Netz mit den eigenen Daten, oder? Und das führt zu einer Sättigung, nehme ich an.
Genau, das Modell kollabiert in sich selbst.
Gut, also vielen Dank für Ihre interessanten Fragen. Das wäre unser heutiger Tag im Tor gewesen zum Thema, wie KI die Arbeitswelt verändert und unsere Arbeit und wie wir künftig mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten. Ich hoffe, wir alle haben nach dem Gespräch eine bessere Vorstellung davon, was das bedeuten könnte. Gleichzeitig wissen wir, das wurde auch verschiedentlich gesagt, es kann auch ganz anders kommen. So oder so danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, die wir immer sehr schätzen. Und ich danke Abraham Bernstein und David Dorn für das interessante Gespräch. Der nächste Talk im Turm findet im nächsten Jahr statt, wieder hier am 4. Februar 2025. Dann reden wir über das Thema glücklich groß werden, eine Gebrauchsanweisung. Es würde uns freuen, wenn Sie dann auch wieder bei uns dabei sind. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Genießen Sie den Apero und kommen Sie dann gut nach Hause. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für den super spannenden und extrem schnell vorbeigegangenen Talk heute Abend. An erster Stelle natürlich den beiden Gästen. Und ich habe im Namen von UZH Alumni das präsent. Es ist etwas Süßes drin. Und natürlich für okay. die regelmässig kommen, Mitgliedschaft bei UZH Alumni. Das ist so ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfahl für die noch nicht Mitglied sein sollten, doch unbedingt bei UZH Alumni Mitglied zu werden. Herzlichen Dank auch den beiden Moderatoren für den wirklich ganz tollen Event heute. Danke vielmals.